Also es ist ein wirklich, wirklich ein richtig guter Auftakt mit den zwei Spielen unter Christian. Da wird viel ausprobiert. Die müssen sich erstmal finden. Da sind Führungsspielerinnen jetzt nicht mehr mit dabei. Dieser Bereich, diese Position hinten, das wird ganz spannend, wie sich das entwickelt. Und das wird nicht von heute auf morgen gehen. Vom Ansatz her ist das super, weil das mitreißend ist. Das ist toll. Du guckst dir das gerne an. Jetzt müssen die Puzzlestückchen alle an die richtige Stelle gesetzt werden.
Traumfußball-Podcast mit Miriam Sinnow und Nina Potzel. Präsentiert von Fuchs.
Die Pfeife ertönt, dementsprechend ist es wieder soweit. Eine neue Folge Frauenfußball-Podcast geht an den Start. Mein Name ist Miriam Sinnow, falls ihr meine Stimme noch nicht erkannt habt. Das Gegenteil von mir, aber die bessere Hälfte, möchte ich fast sagen, ist auch wieder am Start. Nina Potzel, einen wunderschönen guten Tag auch an dich.
Einen wunderschönen guten Tag, liebe Miri und liebe ZuhörerInnen da draußen natürlich auch.
Nina, ganz kurz, dein Wochenende soweit entspannt gewesen?
Ja, schon. Ich war ein bisschen erkältet, aber das ist ganz gut rausgegangen. Und dann habe ich einfach das ganze Wochenende mit Fußball verbracht. Mal wieder sehr stark beim Männerfußball reingearbeitet, weil ich ja beim Rasenfunk zu Gast war. Also falls da jemand Bock drauf hat, mal vorbeihören. Und es war in dem Sinne sehr schön, dass die Werder-Männer relativ überraschend einen Unentschieden gegen Leverkusen geholt hat. Und das war ganz fantastisch. Ich bin hier ein bisschen durch die Wohnung getanzt, bin ich ganz ehrlich.
Also Genesungstipp von Nina, seid ihr krank, kein Problem, geht auf die Couch und schaut euch Fußball an. Ja. Im Zweifel holt eure Mannschaft noch einen Punkt und ihr seid wieder genesen.
Bei dir war es ein bisschen
aufregender, ich weiß nicht, wie man es formulieren möchte. Ja, so war es. Ich war auf dem Weg zum Drittligaspiel zwischen Hansa Rostock und Rot-Weiß Essen und habe zum Glück nicht ganz am eigenen Leib, aber trotzdem darunter gelitten, dass ja Hansa-Fans der Meinung waren, den Sonderzug von Essen nach Rostock anzugreifen, 5 Kilometer von meinem Zug entfernt. Deshalb habe ich rund 4 Stunden am Bahnhof Löwenberg verbracht, weil unser IC nicht weiterfahren konnte. Ich habe meinen Job so halb verpasst, hätte ja für Magenta quasi moderieren dürfen. Der gute Kollege Max hat dann eben Vorlauf und Halbzeit übernommen, weil ich war erst zur zweiten Halbzeit da. Völlig wild. Ich habe einfach für so eine Strecke, die 2 Stunden dauert, 6 gebraucht. Es war ein Kampf mit meiner Geduld, war aber extrem froh, danach überhaupt noch arbeiten zu können. Bin danach auch mit dem Auto zurückgefahren, weil ich dachte, heute keine Bahn mehr. Danke dafür.
Danke, tschüss.
So viel zu unserem Wochenende. Wir haben uns auf jeden Fall jeder gut erholt, denn wir haben uns bereit gemacht für eine richtig spannende, tolle Folge, denn wir sind heute nicht alleine. Wir haben eine, ich möchte sagen, großartige Kollegin von mir, von uns am Start, und zwar Stefanie Batschig. Hallo.
Hi, ihr zwei.
Hallo. Kommentatorin, Reporterin, unter anderem, man will groß sagen, für die ARD, das auf jeden Fall. Für den RBB bist du am Start, jetzt mal so ein bisschen regionaler gesehen. Du arbeitest aber auch für The Zone. Bei der Champions League zum Beispiel hört man dich gerne mal. Jetzt vor allem letzte Woche auch schon wieder am Start bei Spieltag Nummer 3. Du bist eine Stimme, die auch 2019 mal richtig schön ausgezeichnet wurde. Zumindest von Focus Online hieß es, du bist die größte Gewinnerin der Frauen-WM 2019 gewesen. Sind das so Auszeichnungen, mit denen du was anfangen kannst? Oder wie geht's dir, wenn du sowas hörst?
Es ist natürlich schön zu hören und ich merke auch gerade, wie lange 2019 gefühlt schon wieder her ist. Ja. Damals in Frankreich bei der Weltmeisterschaft, das war wirklich, war ein insgesamt tolles Turnier, auch wenn es für die Deutschen damals nicht so gut ausging. Ja, man freut sich natürlich, aber ich sag euch auch ganz ehrlich, so mit der Erfahrung der Jahre, das kann in die eine und auch in die andere Richtung ausschlagen. Und was ich so gelernt habe, ist, sich am Ende immer zu fokussieren und zu gucken, dass man guckt, was nimmt man tatsächlich an und mit, und im besten Fall tut man das von und ja, mit einem kleinen Kreis.
Verständlicherweise. Wir wollen auch gleich noch mehr über dich erfahren. Kurzer Überblick. Natürlich sind wir ja mittendrin in dieser Länderspielpause, mitten im Bundesligaspieltag, vor der Nase quasi. Wir hatten die zwei Länderspiele, die ersten unter Neubundestrainer Christian Wück. Zum einen gegen England und dann eben gegen Australien. Die wollen wir mal so richtig unter die Lupe nehmen, eben weil, Steffi, du ja auch sehr gerne und viel mit den DFB-Mädels zu tun hast. Erst einmal für dich so erster Eindruck, zwei Spiele sind vorbei. Christian Wück als Bundestrainer, kann das was werden?
Auf jeden Fall. Also ich habe viele Gespräche im Nachgang des Spiels gegen England geführt und der Tenor war überall gleich. Das hat richtig Laune gemacht, hieß es dann, und hat uns mitgenommen und mitgerissen. Und genau den Eindruck habe ich auch geteilt. Ich finde ihn so, ich habe ihn ja noch nicht persönlich getroffen, müsst ihr wissen. Also es wird das steht mir noch bevor, da bin ich auch sehr gespannt. Ich finde, er hat so einen analytischen Touch, aber er hat auch etwas Emotionales. Ich finde das eine ganz, ganz spannende Komposition. Und er hat auf jeden Fall, zumindest gegen England, da wirklich eine gute Analyse vorausgehen lassen. Denn die Deutschen haben das zu weiten Teilen gerade offensiv extrem gut ausgespielt. Und ich hatte das Gefühl, da war sehr viel Feuer und Bewegung drin, die mir manches Mal in der Vergangenheit so ein bisschen gefehlt hat.
Eine Entwicklung will das DFB-Team unter Christian Wück auf jeden Fall noch hinlegen. Wir gehen auch im Laufe dieser Folge natürlich in die Spieleranalyse, wollen mal so ein paar auch wichtige Spielerinnen besprechen und eben die Arbeit des neuen Trainerteams auf jeden Fall analysieren. Steffi, wir wollen dich aber mal ein bisschen kennenlernen und von daher insofern, den Überblick habe ich schon geschaffen, was du so jetzt als Hobby eben nicht, sondern als leidenschaftlichen Beruf ausüben darfst, ist es eben Reporterin sein und eben auch kommentieren. Du hast Sozialwissenschaften studiert an der Uni zu Köln und Kultur- und Medienmanagement.
Aber beide Studiums nicht abgeschlossen, Miri, das musst du wissen. Also beide angefangen und ich bin so ein typischer Fall von, man hat mir gesagt, nach dem Abi, als ich meinte, ach, was mache ich denn und wie komme ich denn zum Journalismus, wo ich gerne hin möchte, ja, du musst was studieren. Und ich habe wirklich kein gutes Abi gemacht. Ich habe ein schlechtes Abi gemacht und bin dann in Köln gelandet, ja, in der Uni Köln, Sozialwissenschaften, und es hat mir absolut gar keinen Spaß gemacht und ich habe aber immer nebenbei gearbeitet und habe dann aus Krankheitsgründen dieses Studium abbrechen müssen und habe weitergearbeitet und irgendwann ein Fernstudium angefangen an der KMH in Hamburg und habe da auch studiert und das lief auch ganz gut, aber weil dann parallel mein Volontariat angefangen hat, beziehungsweise ja, die Bewerbung erfolgreich war und ich dann in Bremen angefangen habe beim Privatradio bei Antenne Niedersachsen für Bremen und umzu, wunderschöner Name, wurde es irgendwann zu viel einfach, weil wir tatsächlich teilweise 6-7-Tage-Wochen hatten und dann habe ich gesagt, also das mit dem Studium, ich kann das jetzt noch weiter vor mich hinschieben, aber ich glaube, es hat wenig Sinn und ich bin mehr die Person, die sich in der Praxis wohlfühlt und habe dann gesagt, so hier, Cut.
Witzigerweise habe ich es genauso gemacht, ne? Ich habe ja eine kaufmännische Ausbildung bei der UFA begonnen. Die UFA produziert ja GZSZ. Ich war ganz nah am Set da dran. Leute, also mich persönlich hat es nie interessiert, aber andere finden es immer ganz spannend, wenn ich das sage.
Fragen dann immer gleich nach, ne? Wie war das denn? Hast du Joe Gerner getroffen?
Nee, was ich viel krasser fand, ich habe Ilkay Gündoğan damals getroffen, weil er damals noch mit Sila Sahin zusammen war.
Ach, stimmt. Ja.
Stimmt, da war ja was. Ja. Hast du auch vor der Kamera gestanden selber?
Nein, oh Gott im Himmel. Nein, ich habe einen auf Aufnahmeleitung gemacht, also eben in meiner Ausbildung, habe dann abgebrochen, um wieder den Kreis zu schließen, um nämlich mein Volo zu beginnen. Nur mal so. Nina, du auch eher die theoretische oder praktische Art der Bildung genossen?
Beides so ein bisschen, aber was jetzt den Journalismus angeht, absolut praktisch. Ich bin ja wirklich als Quereinsteigerin irgendwie reingeschossen. Also ich habe kein Volo, ich habe nichts mit Medien gelernt oder studiert.
Ich möchte an der Stelle vielleicht einmal die Gelegenheit ergreifen, zu sagen, es hat alles seine Berechtigung, ne? Weil ich weiß nicht, wer jetzt hier gleich zuhört und mal unsere Geschichten hört, wie wir wo gelandet sind. Macht euch nichts draus, wenn ihr ein Studium abschließt, super Sache, macht das. Ich habe da großen Respekt vor, wenn man das durchzieht, durchhält und bis zum Ende kommt. Genauso für die Quereinsteiger und Quereinsteigerin ganz, ganz viel Liebe. Es gibt sehr viele Wege, die am Ende ans Ziel führen. Und ich finde, sie haben alle ihre Berechtigung. Also ganz wichtig vielleicht an der Stelle nochmal.
Ja, das finde ich super. Gut, dass du sagst, auf jeden Fall. Findet eure Leidenschaft einfach, Freunde. Mhm.
Genau, und deswegen auch so, es ist eigentlich dann auch relativ egal, selbst wenn man studiert, das ist nicht der Weg, den man gehen muss. Ich habe Arabistik studiert, so. Ja, aber Steffi, du bist ja jetzt wirklich sehr viel unterwegs, sowohl im Männer- als auch im Frauenfußball. Was sind denn da so die Unterschiede, die dir auffallen, auch so im Umgang vielleicht miteinander?
Frauenfußball ist tatsächlich immer noch ein bisschen nahbarer, ne? Auch so in den höheren Ligen. Ich bin jetzt zuletzt in Wolfsburg gewesen, beim Topspiel Wolfsburg gegen Bayern. Das haben wir live im Ersten übertragen. Freue ich mich immer. Der Weg ist nicht weit nach Wolfsburg aus Berlin. Ich bin ja gebürtig aus Hannover. Das heißt, ich bin dann dazwischen, kann mich immer noch entscheiden, ob ich meine Eltern im Anschluss nochmal besuchen gehe und meinen Bruder. Nein, und es ist einfach toll. Du gehst dann runter, du kannst dich mit dem Trainer noch unterhalten. Mit Ralf Kellermann habe ich noch eine Runde geschnackt, du stehst unten am Spielfeld dran. Ich habe immer den Eindruck, die Bundesliga der Frauen, das ist einfach alles noch ein bisschen nahbarer als bei den Männern, weil bei den Männern ist es natürlich auch aufgrund des Interesses und wie groß das alles ist, viel mehr durchgetaktet. Miri kennt es auch. Ja, wenn du da vor so einem Spiel bist, da werden Interviews angemeldet, da gibt es ganz bestimmte Spots, in denen die Trainer da erscheinen. Und klar gibt es auch da die Möglichkeiten, Kontakt zu halten. Aber es ist alles doch sehr, sehr durchgeplant und dann ja doch ein bisschen strenger insgesamt, würde ich sagen. Das ist schon der große Unterschied.
Hast du das Gefühl, das wird anders?
Dass es sich jetzt ein bisschen mehr in die Richtung entwickelt. Ja. Also das Spannende ist, ich folge da immer so ein bisschen den Eindrücken, die ich von den Trainern hin und wieder mitbekomme. Und da wurde Tommy Stroth gefragt vor dem Spiel gegen die Bayern, ja, wie ist das denn, wie nimmt er das denn jetzt an? Er weiß jetzt wieder, da sind irgendwie 3 Sender, die das Ganze übertragen, alle gucken drauf. Und dann sagt er, das ist schön, aber letzte Woche hatten wir vorher gegen RB Leipzig gespielt und ich habe kein einziges Interview vor dem Spiel geben müssen. Und ich würde mir eigentlich wünschen, dass es im normalen Liga-Alltag sich in die Richtung entwickelt. Also man muss das immer auch ein bisschen aus Sicht der Akteure sehen. Denn für uns ist das was Besonderes, dass wir das Topspiel übertragen. Wir freuen uns, wir haben da Bock drauf. Für die anderen ist es so, okay, ja, die Spiele werden mittlerweile alle übertragen. Das ist ein guter Step in die richtige Richtung für mehr Sichtbarkeit. Aber da geht mit Sicherheit auch immer noch mehr.
Wie besonders empfindest du selbst oder als wie besonders empfindest du es, dass du einsetzbar im Männer- sowie im Frauenfußball sein kannst?
Ist total schön, weil du siehst einfach mehr. Das ist, ich genieße das auch zurzeit total. Du hast es ja eingangs gesagt, Miri, ich bin jetzt auch hin und wieder für The Zone im Einsatz, jetzt in der zweiten Saison und mache da die Champions League und habe da jetzt 2-mal die große Konferenz gemacht. Und du siehst einfach nochmal anderen Fußball. Hier bei uns ist es sehr regional geprägt mit dem ersten FC Union ganz viel mit Hertha BSC. Wie gesagt, ich bin hier in Berlin stationiert, genau wie du, Miri, beim RBB. Das heißt, wir haben hier unsere regionalen Teams, aber auch mal was hier aus dem Norden kommt mit dem VfL Wolfsburg. Da sind so die Berührungspunkte. Und auf einmal bist du dann auf einer internationalen Ebene unterwegs und siehst den Fußball. Das ist ja nochmal eine ganz andere Klasse, ja, die da unterwegs ist, weil das sind Teams, die sich einfach für den höchsten Wettbewerb qualifiziert haben. Und ich finde, die Mischung macht es da aus. Du sammelst einfach sehr, sehr viele Eindrücke und saugst die auch auf. In meinem Fall wirklich so gut, wie es geht. Ich bin ja Mama seit 2,5 Jahren. Und da versucht man dann, es sehr gut zu jonglieren und eine gute Balance zu finden. Aber ich genieße das doch sehr, ja.
Eben, das darf ich vielleicht sagen, du hast einen Sohn, einen kleinen.
Genau.
Und den sollst ja auch gut erzogen bekommen, bezogen auf Frauen- und Männerfußball.
Ja, der hat gestern saß der auch auf meinem Schoß und hat ein bisschen zugeguckt beim Spiel Deutschland gegen Australien, aber der versteht da natürlich auch noch gar nicht, was da gerade zu sehen ist. Dann erkläre ich ihm das und dann steht er irgendwann auf und geht einfach wieder, weil er sich denkt, ja, langweilig, Mama.
Okay.
Aufmerksamkeitsspanne.
Das ist in Ordnung in dem Alter, glaube ich, vollkommen in Ordnung. Und wir wollen unsere Aufmerksamkeitsspanne am besten jetzt mal wieder ein bisschen erweitern und nämlich mal genauer über diesen bisherigen Spieltag in Anführungsstrichen schauen, auf diese 2 Länderspiele nämlich blicken, die DFB-Elf unter Neutrainer Christian Wück jetzt also erlebt hat. Nina, du willst uns mal kurz ein bisschen zusammenfassen, was wir da eigentlich erlebt haben.
Das war der Spieltag.
ja, also wir werden uns ein bisschen konzentrieren auf das Spiel von gestern Abend. Eben, wir nehmen am Dienstag auf und deswegen schauen wir uns ein bisschen genauer das Spiel Deutschland gegen Australien an. Also wir hatten vorher am Freitag eben das Spiel in London im Wembley Stadion. Das war völlig wild. 4-3 hat Deutschland da gewonnen. Steffi, du hast es ja auch schon gesagt, das hat sehr viel Euphorie entfacht. Ein bisschen gedämpft worden ist sie dann gegen Australien wieder. 2-1 ist es ausgegangen für die Australierinnen nämlich. Also ja, einzig eine Niederlage für Christian Wück. Da in Duisburg haben sie gespielt vor 26.600 Zuschauern. Das fand ich auch sehr schön. Auch hier wieder, fand ich ganz interessant, Deutschland früh in Führung gegangen, 1-0 durch Selina Cerci nach einer Balleroberung im australischen Aufbau, von links nach rechts der Ball dann und von da dann an den linken Pfosten gekommen, wo sie ihn per Kopf reingemacht hat. Danach sind die Australierinnen ein bisschen besser ins Spiel gekommen. Deutschland hatte zwar noch echt einige Chancen, also hätte man schon nochmal in Führung gehen können, aber in der 39. Minute hat dann Kyra Cooney-Cross einen ziemlich starken, großen Fehler von Selina Cerci wieder ausgenutzt. Paar Schritte nur gemacht, ganz, ganz viel Platz gehabt und einen wunderschönen Distanztreffer hingelegt. Wirklich, das war ein wunderschönes Tor. Lohnt sich das auch nochmal anzugucken. Das war dann der Ausgleich und ja, das ist dann ein bisschen in der zweiten Hälfte ein bisschen verflachtes Spiel, fand ich. Also Deutschland hatte da schon mehr vom Spiel auch, aber ist deutlich seltener vors Tor gekommen. Dann auch viele Wechsel im Freundschaftsspiel, kennt man ja. Und in der 77. Minute macht dann Claire Hunt das 2-1, der Endstand für Australien. Steffi, du hast ja schon gesagt, insgesamt ist da auf jeden Fall eine Euphorie da gewesen, vor allen Dingen nach dem England-Spiel. Wie hast denn du das dann eben vor dem Spiel gegen Australien und dann auch danach noch gesehen?
Naja, also ich glaube, man muss das nochmal so ein bisschen abgrenzen, denn was ja auch sehr, sehr viel Raum hatte vor dem Spiel gegen Australien und auch in der Anfangsphase, war die Verabschiedung der langjährigen Kapitänin Alexandra Popp, die nochmal ihren Einsatz bekommen hat. Nicht nur sie ist ja im Stadion gewesen und ja auch auf dem Platz, ist ja dann nach der Anfangsphase ausgewechselt worden für Nicole Anjomi. Auch Marina Hegering, die ihre Nationalmannschaftskarriere beendet hat, und Merle Froms waren da, alle sehr emotional. Wer hingeschaut hat, hat gesehen, Alexandra Popp bei der Hymne mit Tränen in den Augen. Also ganz viel große Emotionen auch einfach, die ja auch eine Rolle gespielt haben in diesem Spiel. Und ich glaube, das hat diese Heimpremiere von Christian Wück so ein bisschen überlagert. Sie sind mit einem sehr guten Gefühl in das Spiel gegangen. Den Eindruck hatte ich schon. Und sie sind auch sehr gut reingekommen. Also die ersten 20 Minuten habe ich gedacht, wow, es ist wieder dieser sehr stringente Fußball nach vorne. Man merkt, dass das Christian Wück auch anscheinend wichtig ist, über wenige Stationen nach vorne zu spielen, das Auge zu haben, gucken gegen eine Fünferkette hinten, wann rückt jemand raus, wo kriegst du eine Seitenverlagerung hin, diese tiefen Läufe, die Julia Gwynn, die neue Kapitänin, immer wieder macht, oder auch Vivien Endemann, gerade über diese rechte Seite. Clara Bühl fand ich in der Anfangsphase auch extrem stark. Die wurde immer wieder gut in Szene gesetzt, aber auch gut freigespielt, ja, also mit wirklich gutem Auge. Und folgerichtig ist dann das 1-0 gefallen. Und danach, du hast das so umschrieben, Nina, mit es flachte dann ab. Man merkt es, ja, es schieben sich hier und da einfach Fehler rein. Aber ich finde, diese Fehler sind auch zum jetzigen Zeitpunkt noch erlaubt. Weil dieses Team, so wie es zusammengespielt hat, auch in der Komposition mit den beiden Innenverteidigerinnen, mit den Sechsern, ich glaube, die haben so, entweder haben die noch gar nicht so zusammengespielt oder wirklich jetzt das erste, zweite Mal. Das ist etwas, da wird viel ausprobiert. Die müssen sich erstmal finden. Da sind Führungsspielerinnen jetzt nicht mehr mit dabei. Von daher für mich, und wir gehen da gleich noch in die Tiefe, aber ist das ein richtig guter Beginn unterm Strich? Ja, also es ist ein wirklich, wirklich ein richtig guter Auftakt mit den zwei Spielen unter Christian Wück.
Das darf man auch nicht vergessen. Du hast es gerade angesprochen. Es waren 6 Veränderungen im Vergleich zum England-Spiel. Also da hat er wirklich dann mal ein bisschen was ausprobiert. Hat ja eben Alex Popp eben auch mal starten lassen, auch wenn das nur für gute 15 Minuten sind. Über die Art und Weise dieses Abschieds möchte ich mich gleich noch mal in Ruhe unterhalten.
Ja, ich wollte auch gerade sagen, über den Abschied eben, da werden wir auch gleich noch mal, haben wir noch ein bisschen Raum eingeräumt.
Bin ich gespannt, was ihr dazu sagt. Ja. Steffi, hattest du so ein bisschen das Gefühl, dass dann aber einfach auch vor allem bezogen auf die Offensivaktion die Deutschen durchschaut waren nach einer gewissen Zeit, weshalb Australien es dann einfach besser hingekriegt hat und die, vielleicht die Kreativität gefehlt hat, das jetzt dann auf dem Feld auch zu ändern und anzupassen?
Das war mir zu wenig Bewegung insgesamt. Also am Anfang habe ich ja gesagt, das ist genau das gewesen. Ich fand, man konnte es an einer Szene, und die hatte ich mir auch aufgeschrieben, wirklich gut sehen, Ballbesitz Deutschland hinten. Und du siehst, dass die Australierin rechts auf dem Flügel, die rückt den kleinen Tick raus. Und dann ist das Auge da, ich weiß nicht, ob es Nüsken war mit dem Pass raus, die spielt den sofort genau da in die Stelle. Und dann hat Bühl ein bisschen Raum und kann Geschwindigkeit aufnehmen. Und diese Kleinigkeiten, dieses Entgegenkommen, mal in die Zwischenräume gehen, gucken, dass du da versuchst, die Australierin ein bisschen mehr auseinanderzuziehen. Das hat mir gefehlt und ich weiß auch gar nicht, weshalb das so abrupt gestoppt hat, weil der Flow war ja da. Und natürlich ist es so, Australien hat eine defensivere Aufstellung gewählt. Die wussten, okay, wir werden es versuchen, den Deutschen schwer zu machen. Die Lösungen, die waren dann halt nicht so da. Das ist etwas, das landet jetzt auf der To-Do-Liste. Da wird man mal gucken, okay, solche Gegner hast du dann hin und wieder mal, auch in den Länderspielen natürlich, solche Gegnerinnen. Und musst dann gucken, dass du das dann in Zukunft irgendwie anders hinbekommst. Aber ich fand, das war so der größte Knackpunkt.
Ich glaube auch, ehrlich gesagt, einfach, dass Australien das auch sehr smart gemacht hat, dann eben erstmal ein bisschen abwarten und das DFB-Team kommen lassen und dann sich eben Fehlerstellen ausgeguckt hat und dann gut darauf reagiert hat und super eng gestaffelt war dann in der zweiten Hälfte vor allen Dingen und immer wieder genau die Fehler dann ausgenutzt hat, die da aufgetreten sind.
Ist auch nicht leicht. Also wenn du so stehst, dann zu gucken, dass du dann irgendwie die Spielerinnen in Bewegung bekommst und guckst, dass da irgendwo Lücken entstehen, das ist wahnsinnig schwer. Es ist auch kein Spaß, ne? So gegen so eine Aufstellung zu spielen. Also deswegen ist das gegen England dann auch insgesamt, war das so ein bombastisches Spiel, weißt du, in beide Richtungen, weil die natürlich beide von der Ausrichtung her nochmal ein bisschen anders aufgetreten sind. Das war gegen Australien dann, gegen defensives Australien einfach nochmal eine ganz andere Nummer.
Und was sehr auffällig war, fand ich, in Halbzeit 2, ist eben, dass da gewisse Grundlagen irgendwie plötzlich nicht mehr gestimmt haben oder nicht mehr funktionieren wollten, einfache Fehler sich eingeschlichen haben, ob es nun eben Fehlpässe waren, die auch mal passieren können, aber es hat sich einfach sehr gehäuft. Christian Wirk hat nach dem Spiel auch gesagt, sind so die Basistechniken, an denen wir jetzt arbeiten müssen. Inwiefern ist es aber aktuell noch entschuldbar, in Anführungsstrichen, dass da die Basis hier und da fehlt?
Naja, für mich sind da einfach Spielerinnen, rausgebrochen ist ein komisches Wort, sind jetzt raus, ja, und haben aufgehört im Nationalteam und dafür einfach Spielerinnen dabei, die sich erstmal finden müssen und die sich auch erstmal ausprobieren müssen. Also gestern zum Beispiel hat ja Greve begonnen, erstes Länderspiel von Eintracht Frankfurt, ja, also auf einer sehr prominenten Position im defensiven Mittelfeld. So eine Sjoke Nüsken zum Beispiel, die kannst du ja auf jeder Position im Grunde genommen bringen. Das spielst du ja auch beim FC Chelsea, ob das hinten in der Innenverteidigung ist, in der Sechserposition. Ich fand, die hat sich auch immer mal wieder angeboten. Die ist auch mal die Wege nach vorne durchgelaufen. Das ist aber auch so ein typisches Sjoke Nüsken-Ding. Das macht die halt ganz gerne. Aber auch da und auch die Abwehr hinten. Marina Hegerink hat so eine prägende Rolle gehabt in diesem ganzen System. Das ist diese typische Leaderin gewesen, die dich auch führen kann. Wer neben ihr gespielt hat, ist safe, weil sie leitet die Leute. Und da ist jetzt die Frage so in Zukunft, wer wird da reinwachsen? Ich bin ein riesengroßer Fan von Janina Minge, die mich beim SC Freiburg so beeindruckt hat, weil sie hat da sehr, sehr lange gespielt. Das ist ihre Heimat, sie ist da zurechtgekommen und da hatte sie halt genau diese Rolle. Ist dann den Step jetzt im Sommer zum VfL Wolfsburg gegangen, kommt da gut zurecht, hat da ihre Einsätze und jetzt auch prominenter in der Nationalelf. Wir wissen ja alle, wie das gekommen ist. Lena Oberdorf mit der schweren Verletzung und dann ist Janina Minge in diesen Olympiakader reingerutscht und musste sofort performen und da sein, immer in der Startelf. Also ich glaube, für die ist das auch gerade eine wahnsinnige Umstellung. Damit noch eine weitere Entwicklung stattfindet, braucht es vielleicht noch so ein bisschen. Also ich halte da große Stücke auf Janina Minge. Kathi Henrich ist ja nun mal verletzt gewesen jetzt. Die hat natürlich wahnsinnig viel Erfahrung. Da muss man auch mal gucken, wie matcht das. Die kennen sich jetzt vom VfL Wolfsburg. Die haben jetzt auch in der Nationalelf hin und wieder zusammengespielt. Bibiane Schulz-Solano wird ausfallen länger mit einem Kreuzbandriss. Sophia Kleinherne durfte ja auch. Ich bin mal gespannt, ob die in Zukunft mal ein bisschen mehr Einsatzzeiten bekommt. Sarah Dorsun ist für mich eine erfahrene Spielerin, aber sie ist auch eine, die eigentlich eine braucht, die sie so ein bisschen mitzieht, denn sie hat viele gute Nuancen, gerade auch im Aufbauspiel, aber sie hat auch immer mal wieder, und das weiß sie wahrscheinlich selber, auch immer mal wieder so einen Bock drin. Also ich glaube, dass genau diese, dieser Bereich, diese Position hinten. Das wird ganz spannend, wie sich das entwickelt. Und das wird nicht von heute auf morgen gehen. Das wird wirklich eine sehr, sehr große Aufgabe, der sich Christian Wück und sein Trainerteam stellen muss und da eine Lösung finden muss.
Ja, ich finde es super spannend, was du zu Janina Minge sagst, weil ich finde die auch total klasse und finde ihre Position so spannend, weil sie ja auch gefühlt jedes Mal anderswo spielt. Also in Freiburg
kann sie,
ist sie,
genau.
Kann sie auf jeden Fall. Mhm. Aber das finde ich auch total irre, wie du sagst, raus aus der Komfortzone und dann halt auch nochmal jedes Mal gefühlt woanders, irgendwie zwischen Achter-, Sechser-, Innenverteidigerin-Positionen so immer mal wieder wechseln. Das finde ich super interessant und habe einen riesen Respekt davor, dass sie das irgendwie so gut schafft. Ich finde hinten, wenn wir da einmal nochmal ganz kurz bleiben wollen, fand ich auch in der ersten Hälfte gegen Australien eben Feli Rauch total krass zu sehen, wie sie da teilweise auch Clara Bühl hinterlaufen ist und als Linksverteidigerin quasi fast Stürmerin da gespielt hat, dann fast bis zur Grundlinie gelaufen ist. Das fand ich super cool zu sehen.
Aber ich glaube, das ist auch das Prinzip gewesen, was Christian Wück sehen wollte. Das hast du auf der anderen Seite auch immer wieder gehabt. Ja. Ich meine, Julia Gwin, sagst du gerade, die macht das häufiger mal, die macht diese Wege. Aber es ist schon das gewesen, was Christian Wück sehen wollte, um die Australierin noch ein bisschen weiter nach außen zu ziehen, um da einfach noch ein bisschen mehr Power zu haben. Denn diese Fehler, die ihr angesprochen habt, die sind natürlich auch gekommen, weil Deutschland teilweise sehr risikoreich gespielt hat. Und das ist das, was passiert. Da dürfen dann halt keine Fehler passieren, weil dann muss die Restverteidigung hinten passen. Und da passt es eben noch nicht. Das muss ich alles erstmal noch finden. Vom Ansatz her ist das super, weil das mitreißend ist. Das ist toll, du guckst dir das gerne an. Aber jetzt müssen die Puzzlestückchen alle an die richtige Stelle gesetzt werden und da haben wir ja noch ein bisschen Zeit bis zur Europameisterschaft im Sommer in der Schweiz.
Absolut, absolut. Die Zukunft des DFB-Teams auf jeden Fall irgendwie eine spannende, weil da, du sagst es, wie so ein Puzzle zusammengesetzt werden muss. Ich bin auch sehr gespannt, inwiefern es Christian Wück schafft, vielleicht auch schon in den nächsten beiden Länderspielen Ende November, Anfang Dezember sowas wie eine Stammelf vielleicht auch sich zusammenzubasteln, mit der er dann eben durchgängiger und häufiger spielen kann. Wenn wir aber jetzt einmal auch schon so halb auf die Zukunft blicken, können wir ja sagen, du hast es gesagt, ohne Merle Frums, ohne Marina Hegering, aber eben auch ohne Alex Popp, der ja dieses Spiel gestern in Duisburg so ein bisschen gewidmet war, nicht nur ein bisschen, eigentlich absolut, ihr Abschiedsspiel, dort, wo alles begonnen hat, vor 14 Jahren quasi, 67 Treffer in 145 Länderspielen sollte Alexandra Popp erzielen. Gestern ist ihr keiner gelungen. Sie hat 15 Minuten Spielzeit bekommen. Danach ging es, Zitat vom Kommentator auch, um Fußball. Eine Art und Weise, wie damit umgegangen wurde, die mir persönlich irgendwie sauer aufgestoßen hat. Wie ging es dir damit, Steffi?
Von wem jetzt genau, Miri? Was meinst du genau?
Gefühlt von allen, die darüber zumindest sprechen durften. Also Christian Wück hat selbst gesagt, er möchte gar nicht so viel oder ihm ist die Aufmerksamkeit auf dieses Abschiedsspiel zu groß. Es geht immer noch um ein Länderspiel und ein Testspiel. Was ist da genau passiert? Warum habe ich den Eindruck, vielleicht können wir die Frage auch so stellen, warum habe ich den Eindruck, Alex Popp wurde da nicht richtig das gerecht, was sie hätte bekommen sollen?
Na, sie wurde ja vor dem Spiel verabschiedet, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Ich habe zu spät eingeschaltet, aber ich habe die Bilder gesehen im Nachhinein. Das heißt, das hat stattgefunden und ich bin mir relativ sicher, das war auch eine Absprache, dass sie nach der Zeit ausgewechselt werden sollte. Und ich hatte schon den Eindruck, dass ja, natürlich haben die Kameras im Vorfeld eingefangen, oh, die Emotionen, Alexandra Popp bei der Hymne. Aber dann war die voll im Spiel und alle anderen waren auch voll im Spiel. Klar ist das natürlich so ein kleiner Break, du gibst ihr diesen kleinen Raum und dass sie alle verabschieden nochmal. Und das auch wirklich herzlich. Und du hast ja gesehen, wie viel Liebe dahinter gesteckt hat, weil alle wissen, was für eine Persönlichkeit sie auch gewesen ist für dieses Team. Fand ich total in Ordnung. Ich weiß nicht, weil das ja relativ nah beieinander lag, inwiefern da vielleicht irgendwo die Konzentration hier und da so ein bisschen flöten gegangen ist. Darüber könnte man vielleicht sprechen. Wenn du jetzt über die genaue Wortwahl reden möchtest, jetzt gucken wir auf Sportliche. Ich hätte es nicht so formuliert, weil für mich war das Sportliche auch vorher da. Ich war vom Sportlichen total begeistert vorher, weil ich gedacht habe, ey, super, ist doch prima und sie soll ihre Zeit bekommen. Warum sie jetzt nun gerade in der ersten Hälfte rausgenommen haben, da kann ich euch keine adäquate Antwort geben. Es kann natürlich auch sein, dass sie nicht komplett fit war, was in der Vergangenheit, in der jüngsten Vergangenheit sehr, sehr oft der Fall gewesen ist. Also Alexandra Popp hat so oft auf die Zähne gebissen, auch in der Nationalelf. Ich erinnere mich an Spiele, ich glaube, es war gegen Polen, nagelt mich nicht drauf fest, wo sie eigentlich gar nicht erstmal kommen sollte. Die war auf der Bank und dann gab es eine Verletzung und sie musste rein Und es kann sein, dass es damit zusammenhing, dass sie gesagt haben, okay, mehr als diese, was waren das, 13, 14 15, Minuten ja. gehen nicht, ja. 15 Minuten gehen nicht. Das war so, also ich weiß, dass es eine klare Absprache war vorher, ja. aber warum, das ist jetzt spekulativ, das werden sie sich aber schon gut überlegt haben, die kennen sich ja auch alle untereinander, also da ja.
Absolut, ganz ja, bestimmt. Da gab es jetzt auch keine Art von Groll oder so auf dem Platz, den man irgendwie gespürt hätte oder sowas. Es hat sich für mich irgendwie nur nicht so richtig angefühlt, ja. so eine große Spielerin dann irgendwie so in Anführungsstrichen lieblose 14 Minuten zu geben und dann geh doch bitte, weil wir müssen uns jetzt auch konzentrieren. Aber das sollte es wahrscheinlich gar nicht
überbringen. Ich glaube wirklich, dass das ganz viel damit zu tun gehabt hat, dass sie selbst vielleicht nicht ganz fit gewesen ist und dass es dann hieß, komm, bevor wir jetzt hier, also noch mehr ist dann noch anstrengend. Es geht ja auch weiter ja, für alle ja. Teams. Und ich glaube, es sollte so gar nicht lieblos sein, sondern im Gegenteil, man wollte ihr nochmal die Möglichkeit geben zu sagen, da wo du angefangen hast, da stehst du auch nochmal auf dem Platz, statt wie Marina Hegering und Merle Froms einfach nur so verabschiedet zu werden. Ich glaube, das war die Intention dahinter, ehrlicherweise. Aber es ist doch total okay, Miri, wenn du sagst, das ist dein Gefühl. Das ist ja, du hast es ja so gesehen und so hast du es empfunden. Ich glaube, dass aber der Gedanke dahinter eigentlich ein sehr schöner sein sollte.
Ja, absolut. Nina ist ja auch kein Fan von Abschieden, ne?
Nee, ich überhaupt nicht. Also gar nicht. Ich kann damit überhaupt nicht bloß nicht zu viele Emotionen irgendwie zulassen. Sondern weiter geht's. Von daher verstehe ich das irgendwo schon noch, dass man halt sagt, ist jetzt auch viel drüber geredet worden, jetzt geht's eben weiter, weil die Zukunft ist eben auch eine große und da muss super viel passieren. Aber gleichzeitig habe ich trotzdem auch gedacht, 15 Minuten waren schon doch ganz schön wenig. Also ich hätte mir vielleicht nochmal 5 mehr gewünscht für sie oder so, aber ist jetzt dann auch vielleicht einfach sehr kleinkariert.
Ja, und wir kennen die Hintergründe eben nicht, ne? Also wer weiß, inwiefern auch der VfL gesagt hat, Leute, die ist nicht bei 100%, ich gebe euch 15 Minuten, ich brauche die in der Saison noch.
Aber es war auf jeden Fall sehr schön dann auch zu sehen, wie die Spielerinnen ein Spalier gebildet haben und ja. so. Und ja, aber ansonsten war ich dann auch ganz froh, dass es dann weiterging.
Also ich finde, du hast es auch bei jeder einzelnen Umarmung gesehen. Das war mein Gefühl, weißt du? Jede einzelne Spielerin, die kam, sie nochmal in den Arm genommen habt. Und es gab eine sehr, sehr schöne Szene, die habe ich dann im Nachhinein in den sozialen Medien gesehen, weil ich konnte nicht alles dann gucken bis zum Schluss, dass die Australierinnen ihr dann einfach einen Blumenstrauß übergeben haben. Weißt du, es ist so dieser Respekt. Und das ist, finde ich, eigentlich das Geile, dass ihre eigenen Mitspielerinnen wissen, wie wichtig die ist über die Jahre. Aber die hat sich so einen Respekt erarbeitet, wirklich auf einem Weltniveau im Frauenfußball. Das ist das eigentlich Krasse und das ist das eigentlich Schöne. Und da habe ich gedacht, oh toll, das ist so ein Moment, der geht auch ans Herz und das fand ich wirklich schön.
Mhm. Abschied von einem internationalen Charakter irgendwie auch, ne? Mhm.
Auf jeden Fall. Ich fand es auch total schön, irgendwie, was so die HörerInnen dann bei Instagram geschrieben haben, irgendwie, dass es jetzt erst so richtig real wird, dass sie halt wirklich gehen wird. Ich bin ganz ehrlich, bei mir wird es wahrscheinlich noch dauern bis zur ersten Länderspielpause dann, wo sie halt wirklich nicht mal mehr im Kader dabei ist, um das dann wirklich richtig zu checken. Ah ja, stimmt, jetzt geht's wirklich weiter. Aktuell ist es ja so, dass Julia Gwynne dann eben die Kapitäninnenbinde übernehmen wird. Aber du hast auch schon gesagt, Steffi, es geht ja dann auch darum, wer ihre Rolle auf dem Platz einnimmt. Wen siehst denn du da am ehesten, wer das könnte? Oder reden wir vielleicht auch darüber, naja, sie ist einfach nicht 1:1 zu ersetzen, das muss irgendwie anders aufgenommen werden und es geht jetzt einfach weiter und da kommt was ganz Neues.
Ich glaube, Alexandra Popp ist Alexandra Popp. Ja. Das haben auch viele, die mit ihr gespielt haben, schon häufiger mal gesagt, dass es schwer wird, einfach so einen Charakter zu ersetzen. Aber Julia Gwynne, das war für mich die letzten Monate auch immer ein großes Thema, weil wir haben uns in der Vorbereitung auf all die Spiele, die wir übertragen haben, auch immer wieder über diese Thematik unterhalten. Und ich habe immer gesagt, Julia Gwynne ist für mich eine, die total in die Rolle reinpasst. Und die hat ja dann auch wirklich, als Svenja Huth dann aufgehört hat, als Vizekapitänin das Amt übernommen und dann auch als Kapitänin das Amt übernommen. Und ich finde, die hat einfach nochmal einen Riesen-Step gemacht. Man darf ja auch ihre Geschichte nicht vergessen. 2 Kreuzbandrisse, ja, das wirft andere komplett aus der Spur, die hat sich da zurückgekämpft und ist besser denn je. Also das ist alleine so die Art und Weise, ne? Wir haben jetzt zwar jetzt wieder großes Thema beim England-Spiel, ja, vom Punkt. Weißt du einfach, die macht die. Die ist ja Mrs. 100%. Letztens beim Spiel Wolfsburg gegen Bayern stand ich mit dem Pressesprecher von den Münchnerinnen und meinte, sagt mal, habt ihr eigentlich eine offizielle Statistik? Ich finde hier überall unterschiedliche Zahlen. Ja, wissen wir auch nicht ganz genau, müssen wir nochmal gucken. Sagt ja, aber sie waren alle drin. Ja, ja. Da weißt du aber einfach, sie ist eine, die übernimmt da Verantwortung. Sie schießt die aber auch wirklich perfekt. Und fast schöner als das fand ich das zweite Tor von ihr. Dieser Abschluss, also die Übersicht und dieser Abschluss, mit welcher Selbstverständlichkeit sie das macht. Ich finde, sie kann da eine super tragende Rolle spielen in diesem ganzen System. Und dann, wenn du dich so umguckst, siehst du natürlich auch andere Spielerinnen, die jetzt nachwachsen. Ob das jetzt eine Sjoko Nyskin ist, wobei ich nicht weiß von ihrem Charakter her, ob sie die Rolle so ausfüllen kann, aber die ist ja auch eine, dadurch, dass sie diesen Step ins Ausland gewagt hat, da wird sie auf jeden Fall nochmal reifen, ist sie ja auch schon, die spielt da eine tragende, eine feste Rolle beim FC Chelsea. Janina Minge habe ich schon gesagt, bin da ganz, ganz doll gespannt, ja, ob Janina Minge diese Rolle irgendwann ausfüllen kann und mal gucken, wann, ja, das muss man halt so ein bisschen schauen. Ann-Kathrin Berger ist natürlich eine sehr erfahrene Torhüterin, wobei ich bei ihr immer denke, auf der einen Seite ist sie eine, die immer, ja, sich immer in den Dienste des Teams stellt und sie hat es, glaube ich, auch nach ihrem Fehler gesagt, so eigentlich halte ich den hier immer den Rücken frei für 95% der Fälle. Heute war es dann einmal leider Gottes nicht so. Weiß jetzt nicht, ob sie so die krasse Lautsprecherin ist, aber ich habe schon den Eindruck, dass sie immer alles sehr gut im Griff hat, wenn sie da hinten, wenn sie zwischen den Pfosten steht und wie sie dann kommuniziert. Und das ist einfach jetzt, das ist eine ganz, ganz neue Generation, die da jetzt reinwächst, weil es waren halt sehr, sehr lange Marina Hegering, sehr lange Alexandra Popp, sehr lange Svenja Huth. Mhm. Muss mal gucken, wie dieses neue Gefüge sich rauskristallisiert. Also eine Julia Quinn ist für mich auf jeden Fall so gerade über die letzten Monate gesehen, liebe ich, ja. Also es ist wirklich, es ist super. Mhm.
Ich würde auch mal gerne noch Lena Oberdorf da mit reinwerfen.
Ja, ich kann es vergessen, weil
sie gerade nicht spielt. Ja.
Naja, aber das ist nicht Miri, ja.
Aber also lass sie erstmal wieder fit werden, lass sie dann da erstmal wieder einfach reinkommen. Ich glaube, das, was ich so zumindest vor allem aus ihrer Zeit aus Wolfsburg auch mitbekommen habe, ist es halt so eine, die auf dem Platz einfach auch ein krasses Sprachrohr ist irgendwie und ihre Mädels da quasi mit im Griff hat. Ich glaube, die dürfen wir auf jeden Fall nicht vergessen.
Nee, die ja, das, ich glaube, ich habe sie gerade, weil sie verletzt ist, einmal kurz nicht mehr auf dem Schirm gehabt, aber hast du natürlich total recht, ja.
Ja, und das finde ich total krass, auch, dass wir vorher eben so viel über Lena Oberdorf gesprochen haben, wie wichtig sie ist. Jetzt ist sie verletzt und jetzt haben wir so viele andere, so gute Spielerinnen trotzdem dabei und auch bei den vielen Wechseln, die ja ne, in einem Freundschaftsspiel dann klar auch nochmal mehr sind als sowieso schon in einem Spiel, finde ich, sieht man auch mal wieder, wie viele gute Fußballerinnen wir in diesem Land haben. Jetzt dann auch mit Blick noch auf die U23, die ja auch am Wochenende gespielt hat, das erste Mal seit der Wiedereinführung, weil der DFB da eben noch mehr fördern will und mehr die Brücke bauen will zwischen den U-Teams und A-Nationalteam. Und da sind ja auch so starke Spielerinnen noch mit dabei, die dann kommen. Natascha Kowalski, Katharina Pilic, Sophie Weidauer, Marie Müller, die auch super war. Da sind wirklich also Spielerinnen mit dabei, wo ich jetzt auch ganz, ganz viele noch vergessen habe.
Also, ist doch gut zu wissen, Rotation, gar kein Problem beim DFB-Team. So viel dazu. Wir können uns, glaube ich, auf eine relativ, ich will nicht sagen goldene Zukunft, aber auf eine Zukunft, eine vielversprechende Zukunft freuen, die unter Christian Wück was werden kann, die sich entwickeln darf und entwickeln muss und eben auch einfach noch in einer Entwicklungsphase steht. Und deshalb wird es, glaube ich, umso spannender, wie gesagt, die Länderspiele dann, die nächsten Freundschaftsspiele, Ende des Monats beziehungsweise Anfang Dezember zu beobachten. Es geht zuerst am 29.11. gegen die Schweiz in der Schweiz und dann am 2.12. gegen Italien in Deutschland wieder ran.
Und dann vielleicht auch wieder mit Lea Schüller, ne? Die haben wir auch vergessen. Ja. Die ist ja so, überlegt mal, ne? Ja. Welche Namen wir jetzt gerade mal kurz nicht reingeworfen haben, die ja auch alle noch zur Verfügung stehen.
Absolut.
Und sonst so?
Eine Sache, die bei einigen Fans ein bisschen unwohl aufgestoßen sind, und zwar ist der Ballon d'Or verliehen worden, mal wieder während eines Nationalteamfensters der Frauen, wo sich dann einige denken, naja, warum denn gerade jetzt, wenn halt so viele Nationalteams auch spielen? Der Preis geht wieder einmal an Aitana Bonmatí, Spanierin vom FC Barcelona, auch letztes Jahr hat sie schon gewonnen. Die letzten drei Gewinnerinnen waren tatsächlich Spanierinnen und kamen vom Barcelona. Also die ist ja auch wieder nicht geändert. Auf jeden Fall Glückwunsch an dieser Stelle. Am Barcelona geht da wirklich kein Weg vorbei. Die sind einfach auf einem absolut unfassbaren Niveau. Und dann, wenn wir einmal kurz ein bisschen nicht ganz so hoch auf dem Niveau, sage ich mal, schauen. Dafür aber wieder zurück in Deutschland im Westen. Das erste Revierderby im Frauenbereich hat stattgefunden. Das ist ja eine ganz große Sache im Männerbereich und da dann eben auch jetzt im Frauenbereich groß gefeiert worden. 2.999 Fans sind im Schalker Parkstadion gewesen. Rekord natürlich für die Schalke Frauen. Das Spiel ist aber 0-0 ausgegangen, also ja, keine Tore zu bestaunen. Da eine ganz große Empfehlung, ein Text von Annika Becker in der Bolz-Tribüne, die ist vor Ort gewesen und hat darüber geschrieben. Auch was ich super interessant finde, so dieses Überschwappen von Fans aus dem Männerbereich in den Frauenbereich und was das alles mit sich bringt. Eben größere Aufmerksamkeit, mehr Stimmung, aber eben auch teilweise mehr Probleme.
Steffi, deine Einschätzung dazu kurz mal, wenn eben auch Fans des Männerfußballs zum Fußball der Frauen rüberschwappen, hat das, also wir haben es gerade gehört, dass es auch Probleme geben kann, aber hat das im Großen und Ganzen aber nur was Gutes?
Ich würde einmal kurz die Rückfrage stellen. Welche, Nina, Probleme meinst du denn?
Na, zum Beispiel beim DFB-Pokal wurden einigen Köln-Fans Schals abgezogen. Also Thema Gewalt vor allen Dingen, Thema Alkohol, Thema sexuelle Belästigung und Sprüche, die da kommen. Teilweise auch homophobe Gesänge oder Sprüche. Es geht dann auch darum, um Fangruppierungen, die eben bei den Spielen der Frauen immer mit dabei sind, die dann, wenn es eben in große Stadien geht, verdrängt werden. Oder auch, was hat da Annika geschrieben, eben Fans, die halt sonst sich überhaupt nicht für den Fußball der Frauen interessieren und sonst nicht da sind, aber Hauptsache sie rufen Scheiß Schalke. So, und da einfach, dass da so eine Stimmung mit rüber schwappt, eben der Aggressivität, vielleicht auch irgendwie so eine Missgunst einfach, die man sonst nicht unbedingt so kennt.
Boah, das ist ein zweischneidiges Schwert, ne? Ja. Schwierig. Also alles, was du natürlich gerade genannt hast, geht nicht. Also wir müssen nicht darüber reden, alles, was in Richtung sexuelle Belästigung oder was wir ja in allen möglichen Fußballstadien haben, wenn wir ehrlich seid, wir alle sind in Fußballstadien unterwegs, Woche für Woche, aber auch privat, auch ich komme aus Hannover, oft genug unterwegs gewesen, auch ich habe Dinge erlebt und also kennen wir alle, ja, schlimm, brauchen wir gar nicht drüber sprechen. Es ist aber eigentlich schade, weil ich finde, dadurch, dass sich das Ganze miteinander verknüpft, ist es halt super, weil es bringt ein bisschen mehr Sichtbarkeit. Und ja, finde ich toll, Nina, dass du das aber nochmal ansprichst. Das wird dann eine Herausforderung sein, ne? Auch im Frauenfußball damit umzugehen, dass das Publikum sich dann verändert. Aber wahrscheinlich, ja, kommst du nicht drum rum, dass du dich mit diesen Problemen beschäftigen musst. Ja, je höher die Aufmerksamkeit wird, desto mehr kommen Menschen aus allen möglichen Gesellschaftsschichten dazu. Und dann passiert das leider Gottes. Also, oh, schwierig. Ja. Schwierig, weil ich fand es eigentlich immer, muss ich sagen, habe ich mir immer sehr gefreut, wenn ich mitbekommen habe, so okay, es geht in größere Arenen und da gibt es auch Unterstützung von den Männern und die Fans, die normalerweise bei den Männerspielen sind dabei. Aber klar, das wäre eigentlich mal ein eigenes Recherchethema. Ja, und wenn Annika sich da schon beschäftigt hat, super, aber.
Wir hatten da tatsächlich auch schon, ich glaube, vor der EM der Männer waren Annika und ich mal in so einem Stadion der Träume in München und hatten das da auch schon angesprochen. Also Annika hat auf jeden Fall einen sehr guten Blick auch drauf und den Text wirklich lege ich euch sehr ans Herz. Der ist ganz toll geschrieben auch. Und ich finde es auch, wie du sagst, total zweischneidiges Schwert, weil ich mag das auch total. Ich war jetzt gerade zuletzt im Weserstadion, als die Frauen da gespielt haben und dann natürlich auch nochmal mehr Fans eben auch, die sonst hauptsächlich die Männer unterstützen, mit dabei waren.
Gegen Leverkusen bei
genau,
dem Spiel.
Ja, genau. Und ich finde es auch total toll, dass dann halt so viele Leute dabei sind und so eine Gemeinschaft man auch hat. Aber es bringt natürlich auch Probleme mit sich. Also das finde ich eine ganz spannende Sache, die man da irgendwie auf jeden Fall, die wir im Blick behalten sollten alle.
Und abseits davon auch ganz wichtig zu sagen, wir sind jetzt hier nicht gerade der Meinung, dass nur weil Fans des Männerfußballs in den Frauenfußball kommen, dass die Probleme bringen.
Ja,
also wir wollen da nicht alle in eine Schublade stecken. Es ist auch so, dass einfach viele Formen der Gesellschaft da aufeinandertreffen und nun mal ist da leider immer wieder zu Problemen kommt. Ja. So viel dazu. Das ist auf jeden Fall zwei der wichtigsten News, die so im Laufe dieser Woche oder in den letzten Tagen passiert sind. Und dann würde ich sagen, schieben wir mal auch noch das an, was kommt.
Was erwartet uns in der nächsten Woche?
Die Länderspielpause ist vorbei, ein neuer Spieltag in der Bundesliga steht dann wieder an, Freitag bis Montag, wir kennen's, dann tatsächlich auch wieder mit Montagabend spielen, nicht so wie beim letzten Spieltag. Spieltag 8 steht vor der Tür. Ich habe ein Spiel, auf das ich mich ganz besonders dolle freue. Steffi, wie sieht's da bei dir aus?
Naja, was natürlich herausragt, ist die Partie Bayern München gegen Eintracht Frankfurt. Erster gegen Zweiter. Die Frankfurterinnen, Entschuldigung, mit wirklich mit super Arbeit, super Entwicklung auch. Die Bayern hatte ich jetzt gesehen in Wolfsburg, wo sie dann mal einer sehr guten Taktik des VfL zum Opfer gefallen sind, aber die auch wirklich überperformen mal wieder. Und ich finde, da macht viel Spaß aktuell in der Liga, auch die Partie Wolfsburg gegen Freiburg beispielsweise. Ganz, ganz spannend. Und ja, frage mich dann aus Sicht des RBB, was ist mit Turbine Potsdam? Passiert da noch mal irgendwas oder nicht? Also das ist so der Gegensatz dazu. Ne? Also wenn du guckst in Richtung Entwicklung, was läuft gut? Bei Turbine Potsdam läuft leider Gottes vieles nicht gut und das hat auch viel mit dem Background zu tun. Schade, ganz, ganz doll schade.
Ja, es ist die Frage, die gerade irgendwie über jedem Spieltag so ein bisschen schwebt. Kann Turbine Potsdam punkten, geschweige denn treffen? Fangen wir doch damit erstmal an. Also wirklich irgendwie, ja, leider auf negative Art und Weise beeindrucken, was da aktuell so abläuft. Aber ich bin bei dir. Also Bayern Eintracht ist schon ein Spiel, auf das ich richtig gerne vorausschaue. Vor allem ja, weil die Frankfurterin eben überraschenderweise Nina einfach mal gegen Werder verloren haben.
Ja, das war am letzten Spieltag krass. Von daher bin ich mal gespannt, wie sie jetzt die Pause nutzen konnten, wie sie da dann jetzt gegen die Bayern auftreten werden und denen vielleicht ja Pünktchen mopsen können. Bei Turbine noch mal einmal ganz kurz, da könnte jetzt ja eine Möglichkeit vor der Tür stehen, die spielen gegen Jena. 12. gegen 2. Das ist auf jeden Fall auch ein großes Spiel, auf das wir da gucken müssen. Freitag haben wir noch Köln gegen Leverkusen dabei. Auch die Kölnerinnen ja ganz tief unten mit drin. Finde ich auch ehrlich gesagt ziemlich enttäuschend in dieser Saison. Aber war auch ein bisschen absehbar. Und Leverkusen auch eine der Gewinnerinnen dieser Saison. Könnte deutlich werden, finde ich.
Spieltag Nummer 8 wird auf jeden Fall ein großes Thema. Natürlich auch bei uns dann in der nächsten Folge. Und wir springen weiter zu einer meiner Lieblingsrubriken. Liebe Steffi, es ist deine Zeit gekommen.
Die 5 Fumsfragen.
Mit der Bitte um schnelle Antwort. Hier die 5 Fumsfragen.
Oh Gott. Also bei sowas bin ich ja immer besonders gut. Nicht.
Achtung, Achtung. Wie viele Cs, Zs und Ys verstecken sich bei Jakub Laschikowski und Lukas Piszczek?
Ach, um Gottes Willen. Das soll ich jetzt einfach direkt einfach mal sagen, oder was? Die gesamte Zahl? Oh Gott. 8.
Fangen wir bei den Cs an.
Also die alle einzeln auch noch, oder was?
Ich glaube, mit 8 hast du gar nicht falsch gelegen.
Also mit 8 insgesamt, hätte ich jetzt gesagt.
Ja.
8 insgesamt.
Ich glaube.
Und dann hat Miri gesagt, rechne noch mal alles auseinander.
Ja, da haben wir 4. Da haben wir
7, 8. Boah!
Ja, stark.
Mein Nachname ist Bacik. Meine Eltern kommen ja auch aus Polen. Da habe ich gedacht, so also da darf ich jetzt nicht enttäuschen an
stark.
Dieser Stelle.
Stark. Okay, einfach ja, abgeliefert. Schon mal Nummer 1
starten. Absolut irre.
Ja. Weiter geht's. Welcher Spielername im Frauenfußball ist dein persönlicher Endgegner? Also welcher Name lässt sich schwer aussprechen, deiner Meinung nach?
Oh, da gab es mit Sicherheit schon so einige.
Sag wieso, du bist auch im Männerfußball tätig. Gab es vielleicht da jemand, der dir schneller einfällt, wenn es nicht eine Frau ist?
Oh Gott, ja, das war jetzt am vergangenen Wochenende. Pass auf. Auschnes. Auschnes von Benfica, der komplett anders geschrieben wird.
Okay.
Wo ich gedacht habe, so, der wird irgendwie Aursnes. Und dann bist du so, ich kann die Betonung noch nicht mal wiedergeben.
Einige
so,
der früher vielleicht Auersens oder so genannt?
Ich glaube nicht. Aber also nur mal so, um ein aktuelles Beispiel zu geben. Es gab schon einige, letztes Jahr bei der Weltmeisterschaft zum Beispiel, weiß nicht, hatte ich ja auch Japan unter anderem und so. Lasst es mich so sagen, liebe Leute, ich arbeite ganz viel mit Lautschrift, weil ich bin einfach schlecht in solchen Dingen. Ja, die stehen da die Namen in Lautschrift auf meinen Kärtchen.
Ja. Und genauso macht man es dann eben auch richtig. Alles gut.
Kleiner Blick zurück in deine früheren Stationen, Steffi. Unter anderem Hospitantin bei der Bild-Zeitung und freie Mitarbeiterin beim SID. Wie anpassungsfähig bist du?
Sehr, würde ich sagen. Kann alles irgendwie, kann mich in alles reinarbeiten und muss man aber auch im Journalismus sein.
Na, sehr gute Antwort. Deine Anfangsbuchstaben, da sind wir wieder bei Buchstaben, sind SB. An welches Wort denkst du normalerweise so als erstes, wenn du SB liest und warum?
Sitzbank? Weiß ich nicht, weil ich hin und wieder den Moment genieße, mich auch abends, wenn der Tag vorbei ist, mein Kind im Bett ist und ich alles geschafft habe, einfach hinzusetzen. What? Was sind das für Fragen, Leute?
Leute, soll ich euch sagen, was ich gedacht habe? Aha. SB-Kasse.
Ja.
Oh, ja, ja, das ist auch nicht schlecht. Ja, wisst ihr, an was mich das erinnert? Wie wir früher damals in der 5. Klasse mal dieses Spiel gespielt haben, dass man aus 2 Wörtern, aus 2 Nomen quasi ein zusammenhängendes Wort bilden sollte. Und ja, ein Mitschüler von mir sagte dann, dusch das. Das werde ich niemals im Leben vergessen. Also es ist wirklich schön. Aber es ist doch toll, dass ich das nochmal erzählen darf, nach all den Jahren.
Frauenfußball-Podcast, das ist einfach unser Ding. Komm, Nina, hau die letzte Frage noch raus.
Ja, also die letzte Frage. Steffi, wünsch dir was? Mit wem würdest du gerne mal ein Fußballspiel gemeinsam kommentieren?
Mit einer Person, mit der ich noch kein Fußballspiel zusammen kommentiert habe?
Ja.
Ich würde sehr gerne ein Fußballspiel zusammen kommentieren mit Tabea Kemme. Und zwar richtig als Co-Kommentatorin. Mit der habe ich das mal als Expertin gemacht. Aber die ist einfach locker, flockig. Wir kennen uns gut und sind aber noch nie dazu gekommen, nebeneinander mal zusammen ein Spiel zu kommentieren. Mag ihre Analysen, mag ihre Art sehr, sehr gerne.
Das können wir so unterschreiben. Tabea Kemme finde ich auch einfach großartig.
Tabea, wenn du das hörst. Genau. Meld dich doch
das
mal.
Das weiß sie, aber irgendwie überschreitet sich das immer nicht. Genau.
One day.
Wir sprechen nicht nur über Kindheitserinnerungen, wir bringen auch Menschen zusammen. Frauenfußball-Podcast, das ist unser Ding. Steffi Batschik, bei uns hier in unserer Folge, es war mir persönlich ein riesiges Fest. Ich glaube, Nina, du hast auch richtig Spaß gehabt. Ja. Es ist einfach schön, mit so viel Erfahrung einfach auch zusammenarbeiten zu können. Und davon abgesehen haben alle, die sie jetzt sonst nicht mal in irgendeinem Spiel hören durften, jetzt auch ihre wunderschöne Stimme gehört. Das möchte ich auch mal nicht unerwähnt lassen. Steffi, danke für deine Zeit.
So viel Liebe in diesem Raum. Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
Miri, wir haben aber auch noch ein bisschen was abzuarbeiten, bevor wir hier den Deckel drauf machen. Und zwar Feedback. Wir haben nämlich wirklich ganz, ganz viel Feedback zur letzten Folge bekommen mit Feli Rauch. Die hat euch sehr gut gefallen. Tausend Dank dafür auf jeden Fall. Eine konkrete Frage haben wir aber auch noch bekommen via Instagram. War das. Und zwar hat Pucki da gefragt nach einer Kickbase-Liga. Ganz ehrlich,
sorry.
Ich bin da nicht hin. Genau so. Ich bin da überhaupt nicht drin. Es tut mir sehr leid, wenn jetzt irgendwie ganz viele von euch irgendwie da Bock drauf haben, würde ich mich da im Zweifel nochmal einlesen. Aber wenn da jetzt ihr okay damit seid, dann würde ich sagen, das lassen wir. Wir haben eine Kick-Tipp-Liga. Da seid ihr herzlich zu eingeladen. Findet ihr auch im Link in der Bio, wenn ihr da Bock drauf habt. Aber Kickbase, tut mir sehr leid, haben wir jetzt erstmal nicht auf dem Zettel. Dann habt ihr aber sowas von geliefert bei Apple Podcasts. Da sind sehr sweete Nachrichten dazu gekommen von Gretchen Bäumchen. Sie ist gerade erst dazu gekommen und sie liebt's. Tausend Dank dafür. Mione99 hat auch geschrieben, sie lässt ganz, ganz viel Liebe da. Und auch Anna hat sich bedankt für den Podcast. Also wir bedanken uns ganz doll bei euch. Und jetzt Vorhang auf.
Da lacht sie schon. Ja, was soll ich sagen? Was soll ich sagen? Abschließend hat einfach bei euch ein bisschen polarisiert. Ich kann es ja verstehen, weil ich habe es ja auch ein bisschen größer gemacht, als vielleicht sein sollte. Es geht um die Rollo-Dürüm-Kontroverse, die wir vor 2 Wochen aufgemacht haben, Nina und ich. Ja. Da hattest du... Wo war das?
Genau, das war auch, nachdem ich in Bremen war, weil wir da Rollo gegessen haben und ich mich gefragt habe, was eigentlich Rollo ist. Weil wenn man so aus Berlin-Brandenburg kommt, wie Miri und ich, dann kennt man Dürüm, Döner, Falafel, was auch immer, aber Rollo halt nicht. Und dann haben wir das versucht zu vergleichen und so ein bisschen mit dem Dürüm verglichen. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie viele Nachrichten da reingekommen sind tatsächlich, unabhängig voneinander, die irgendwie gemeint haben, das ist kein Dürüm, oh mein Gott, Rollo, das ist was ganz anderes. Es tut uns sehr leid.
Ja, vor allem mir. Ich habe das Ding ja noch nie gegessen und nie gesehen irgendwie.
Ist lecker.
Aber wenn, also Nina, ich würde sagen, du hast einfach Schuld, weil du hast es mit einem Dürüm verglichen.
Ja, einfach. So sorry.
Da kriege ich zu viel. Sorry. Aber
es ja, ist okay. In aller Förmlichkeit entschuldige ich mich jetzt hier an dieser Stelle, dass ich einen Rollo mit einem Dürüm verglichen habe. Es ist ja weder ein Döner noch ein Dürüm, sondern was ganz Eigenes und im Tandoor erfunden, wohl schon in den 70er Jahren. Also liebe BremerInnen, liebe Rollo-Fans, entschuldigt bitte.
bitte. Und damit können wir diese Folge dann auch enden. Alle haben sich bedankt, verabschiedet und entschuldigt. Es war mir ein großes Fest. Danke dir, Nina. Eine schöne Folge, die wir da zusammen aufgenommen haben mit unserer wunderbaren Gästin Steffi Batschig. Hört gerne rein und freue mich auf die nächsten Folgen. Wir bereiten uns vor. Bundesliga Spieltag Nummer 8 haben wir dann natürlich im Blick. Und alles, was so passiert in der Welt des Fußball der Frauen.
Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss, Miri.
Ciao.
Das ist der Abpfiff. Und jetzt ab in den Teambus mit euch. Folgt frauen.fußball.podcast bei Instagram und überall da, wo es Podcasts gibt.